Als du vor uns vom Brot gesprochen hast, musste ich an eine Freizeit denken. Vor gefühlten 100 Jahren war ich mit jungen Erwachsenen in Südfrankreich, 14 Tage Sonne, Meer, traumhaft. Wir sind gut versorgt worden. Aber Leute, habt ihr schon mal 14 Tage nur Baguette gegessen? Als ich nach Hause gekommen bin, hat sich meine Frau gewundert, dass ich früh morgens Schwarzbrot gegessen habe. Aber das war ein Genuss, Leute. Genießt es. Lasst euch nicht von irgendwelchen Schwätzern das Brotessen vermiesen. Es ist nicht nur eine Kultur in Deutschland, sondern etwas sehr Gutes, Wertvolles. Und, ihr habt es gehört, es erinnert uns letztlich bei jedem Essen an den, der das Brot des Lebens ist. Heute geht es aber nicht ums Brot, sondern das war nur der Einstieg. Und jetzt geht es auf gewinnorientiert. Ich wollte mit euch heute Nachmittag einen Wort aus dem Philipperbrief anschauen. Aber bevor es soweit ist, bete ich mit uns. Und dann bitte ich, wenn ihr... Nee, weg. Bitte. Ja, lasst es mal. Weil wir nämlich diesen Text heute etwas schrittweise durchgehen und wenn man alles schon ist, ja die Spannung raus. Okay? Ich bete jetzt mit uns. Herr Jesus, danke, dass wir dein Wort haben. Und ich bitte, Herr, dass du uns in deinem Wort begegnest und jedem von uns die Aufmerksamkeit schenkst für das, was du jedem Einzelnen sagen willst. Danke, dass dein Wort immer etwas für uns hat. Amen. Eine junge Frau unterhält sich mit ihrer Freundin und dann erzählt sie ihr, gestern habe ich ein 5 Jahre altes Kleidungsstück angezogen und es hat immer noch gepasst. Ich bin so stolz auf mich. Es war nur ein Schal, aber man muss ja trotzdem positiv denken. Seid ihr manchmal stolz? Seid ihr manchmal stolz? Vielleicht würden wir, wenn wir diese Frage gestellt bekommen, etwas ins Stocken geraten. Stolz, da ist ja Hochmut nicht weit davon entfernt. Stolz wird in der Bibel häufig mit Hochmut ausgedrückt oder kommt im Hochmut dort sozusagen zur Sprache. Und wer kennt, oder es gibt viele unter uns, die vielleicht diese Worte kennen aus den Sprüchen, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch, Hochmut vor dem Fall. Und das macht einen natürlich etwas vorsichtig, stolz zu sein. Vor einigen Jahren gab es in Deutschland eine Umfrage, auf was Deutsche stolz sind. Und dann kamen solche Antworten wie auf das Grundgesetz, den deutschen Sozialstaat, unser kulturelles Erbe, die europäische Integration und manches mehr. Diese gleiche Umfrage gab es auch in unserem Nachbarland Dänemark. Da war das ganz anders. Die haben gesagt, wir sind stolz auf unsere christlichen Werte, unsere eigene Sprache und auf die Freiheit, die wir genießen dürfen und vor allem auf die dänische Gemütlichkeit. Also man kann auf vieles und Verschiedenes stolz sein. Manchmal sind es ja, oder häufig sind es ja nicht die großen Dinge, sondern eher die kleineren Dinge. Also vielleicht stolz auf die Kinder oder die Enkel, dass die nicht ganz verpeilt durchs Leben laufen, sondern doch irgendwie noch die Kurve gekriegt haben, obwohl man schon manchmal daran gezweifelt hat. Auf sportliche Erfolge, die man irgendwie erkämpft hat, auf einen besonderen Berufs- oder Studiumsabschluss, wo man sagen kann, das habe ich erreicht. Der Kurt Biedenkopf, der hat immer gesagt, auf seinen Doktortitel, den er in Wirtschafts- oder in Ökonomie gemacht hat, da sei er stolz, weil er dafür wirklich was tun müsste. Professor war er ja dann auch, aber da hat er immer gesagt, das kriegt man ja so zuerkannt. Also er war stolz auf seinen Doktortitel, manche sind stolz darauf und vor allem jetzt, wo die Europameisterschaft läuft, dass man das richtige Trikot trägt. Ne? Denn das verbindet einen ja mit einer Mannschaft. Siege, die diese Mannschaft erringen, das sind so die kleinen Siege, die man selber mitfeiert. Ich gehöre zu einem großen Ganzen. Wir ziehen los vielleicht in die Nachbarstadt. Da sind wir eine Kraft, eine Macht. Wir feiern mit unserer Mannschaft. Wir leiden manchmal auch darunter. Vor kurzem habe ich in einem Baumarkt ein kleines Schild, so was man sich so an den Kühlschrank pinnen kann, Folgendes gelesen. Ich bin stolz, ein Dorfkind zu sein. Denn ich weiß, dass Kühe nicht lila sind, dass man nie an einen Elektrozaun pinkelt. Zum Glockenschlag steht das Essen auf dem Tisch. Was eine Kreisliga ist, was ein Bolzplatz ist, dass die Feuerwehr die besten Feste feiert, wie man auch ohne Schlüssel ins Haus kommt, wie eine frisch gemähte Wiese duftet, dass man im Garten zelten kann, wie man Traktor fährt, gelber Schnee ist kein Zitroneneis, dass man den Weihnachtsbaum nicht kaufen muss, wie wichtig wahre Freunde sind. Da habe ich gedacht, klasse, muss ein Kühlschrank bei uns. Wir sind auf vieles, was wir erreicht haben, stolz, was wir auch anderen präsentieren können. Dem Paulus, dem ist das nicht fremd. Er schreibt nämlich im Philipperbrief etwas über das, worauf er stolz war. Die Menschen in Philippi waren vielleicht stolz, in Philippi zu leben. Philippi war Kleinrom, also Rom, die Hauptstadt, das der Nabel der Welt. Und Philippi kam gleich dahinter. In Philippi zu leben oder wie viele Soldaten dort ihren Ruhestand verbracht haben, das war etwas Besonderes. Eine Stadt, eine antike Großstadt, die alle Annehmlichkeiten einer Stadt bot. Ein florierender Handel, gute und richtig klasse Auslagen, wo man sich vieles auch kaufen konnte. Und etwas, worauf wahrscheinlich viele neidisch waren. In Philippi brauchten die Bürger keine Steuern zu zahlen. Das hatte schon damals einen besonderen Wert. Und an die, die vielleicht stolz waren, wir wohnen in dieser Stadt, wir gehören zu den Bürgern von Philippi, schreibt er Folgendes. Und zwar Philipper 3, die Verse 4 bis 6, lese ich uns zunächst und wir gehen dann im Kapitel 3 mal noch etwas weiter. Wer eine Bibel mit hat, kann gerne mitlesen, auf dem Handy oder auch analog im gedruckter Form. Da heißt es, obwohl auch ich mein Vertrauen, schreibt der Paulus, auf Fleisch gesetzt habe. Wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch, also auf sein menschliches Dasein vertrauen, ich vielmehr, beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israels, vom Stamme Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Paulus, oder im Leben von Paulus gab es eine Zeit, wo er auf Stolz fokussiert war. Er zählt vieles auf, worauf er stolz war, auf seine Herkunft. Das hat ihn drei Dinge eingebracht, die ihm sozusagen in die Wiege gelegt wurden, und drei Dinge, die er sozusagen ins Laufe seines Lebens noch dazu gebracht hat, durch eigene Leistung. Er wurde am achten Tag nach der Geburt beschnitten. Er gehörte also zu dem Volk Gottes. Das Bundeszeichen trug er an sich. Er gehörte zum Volk, Herkunft, ein Israelit aus dem Stamm Benjamin. Das Volk Israel war ja im Prinzip ein Zusammenschluss von 12 Stämmen. Und Paulus, der konnte sagen, aus dem Stamm Benjamin, der zu den kleineren gehörte, komme ich. Das ist sozusagen meine Herkunft. Das ist der Stamm, aus dem der erste König Israels, nämlich Saul, hervorging. Und Paulus trug diesen Namen. Vielleicht haben seine Eltern gedacht, also so wie der erste König, so muss unser Sohn werden. Deshalb trug ja Paulus auch den Namen Saulus. Am Anfang der Apostelgeschichte wird er ja mit Saulus vor uns vorgestellt. Später, als er in die Mission geht, in die nicht jüdischen Gebiete, nutzt er mehr seinen römischen Namen, Paulus. Und ein Hebräer mit ausschließlich hebräischen Vorfahren. Also da konnte sozusagen im Stammbaum zurückgehen und sagen, ich oder unsere Familie kommt schon immer hierher. Wir gehören sozusagen immer schon zu den Israeliten. Und zu dem, was er geerbt hat, wo er ja nichts dafür tun konnte, hat er noch einiges dazu gelegt. Dass ich zu den Pharisäern gehörte. Das war ja eine kleine, ganz fromme Elite, die Jesus sehr geschätzt hat, die mit denen Jesus richtig harte Auseinandersetzungen hatte, aber die es ganz ernst gemeint haben. Sie wollten das Gesetz ganz ernst nehmen, das mosaische Gesetz. Nicht abweichen, nicht verwässern, sondern ganz klar Gottes Wort tun. Dass es da manche Heucheleien und manche Tricksereien gab, darauf hat dann Jesus immer mal hingewiesen und den Finger sozusagen in die Wunde gelegt. Im Eifer für das Gesetz, also für das Wort Gottes, ging ich so weit, die Gemeinde zu verfolgen. Die Jesusgemeinde zu verfolgen. Das war ja das, was dem Paulus, wie auch anderen, wirklich wie ein Dorn im Auge war. Dass da plötzlich Menschen da sind, die Jesus als den Messias, als den Christus Gottes bekennen. Für den Paulus und andere war das ein Ding der Unmöglichkeit. Und deshalb hat er die Gemeinde, die Jesusgemeinde verfolgt. Und später bekennt er selber, wo er selber vor Gericht steht, ich habe die Gemeinde Gottes bis in fremde Städte verfolgt. Er war so eifrig dabei, um diesen Strömung beiseite zu schaffen. Und er hielt sich streng an die Gebote Gottes. Ein Eiferer für das Gesetz. Also, wenn man das so liest, was für ein Lebenslauf. Darauf könnte man stolz sein, oder? Beste Familie mit einer langen Tradition, tolle Examen, untadliches Leben. Ein Vorbild in jeder Hinsicht. Aber was sagt Paulus, wenn er fortfährt? Das ist alles nichts. Das ist alles wertlos. Abfall, Dreck, Müll, Unrat. Er schreibt nämlich weiter an die Gemeinde in Philippi, Verse 7 und 8. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden erachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Er redet nicht irgendwie pauschal über seine Herkunft, über sein Leben, über seine Vergangenheit, sondern er setzt hinzu, und das ist wichtig, dass wir es nicht überlesen, wenn ich es von Christus her ansehe. Also wenn ich von Christus her auf mein Leben, auf meine Vergangenheit, auf das, was ich selber erreicht habe oder wie gesagt, was mir in die Wiege gelegt war, wenn ich das darauf schaue. Es geht also, es wäre schade, wenn ihr nach Hause gehen würdet und sagt, Familie ist Unrat, Herkunft ist Müll, Schule, Lehre, Abi, Studium, alles Schrott, ein geordnetes Leben, nur Dreck. Das wäre das Falsche. Es hat alles seinen Wert. Paulus blickt aber auf seine Vergangenheit eben aus der Perspektive von Jesus. Und aus dieser Perspektive beschreibt er das, worauf er früher so stolz war, als großen Verlust. Denn Paulus war ja zunächst von sich selber grundsätzlich überzeugt. Bei ihm war alles in Ordnung. Das, was er getan hat, darauf kann man stolz sein. Und die anderen sollten mal so sein wie er. Aber sein ganzer Stolz, seine Selbstgerechtigkeit, seine vielleicht an manchen Stellen auch große Überheblichkeit, standen zwischen ihm und dem lebendigen Gott. Das kann bis heute so sein, dass Menschen sagen, ich bin doch so gut, Gott könnte eigentlich irgendwie stolz auf mich sein. Alles perfekt. Ich bin nicht so wie die anderen. Dann steht unser Stolz, unsere Selbstgerechtigkeit, unsere Selbstgefälligkeit sozusagen zwischen uns und dem lebendigen Gott. Und das kann uns hindern, auch umzukehren, wirklich unser Leben so zu sehen, wie es ist. Und Jesus wirklich zu vertrauen. Worauf er sich verlassen hat, von Jesus her sagt, das ist alles Müll. Durch seine Hinwendung zu Jesus wurde sein ganzes Leben so umgekrempelt, dass er das sagen und so schreiben konnte nach Philippi. Nur wenn wir unser Leben wirklich vor Jesus öffnen, ihn Herrn unseres Lebens sein lassen, nicht nur am Sonntag, sondern auch im Alltag. Nur dann werden wir einen Blick dafür bekommen, wie Jesus uns sieht. Manchmal ist es sehr erschreckend, ernüchternd, aber die große Möglichkeit, sich an Jesus zu wenden. Ihm zu sagen, wie es wirklich ist, Schuld zu bekennen, zu entdecken, ich habe Rettung durch Jesus nötig. Dann kann es wirklich zu einer radikalen Umwandlung unseres Lebens kommen. Wenn wir uns zu ihm wenden, wenn wir ihn als Herrn anerkennen. Und dann bekommt auch das, was bisher vielleicht uns so geprägt hat, eine ganz andere Wertigkeit. Deshalb braucht es eine klare Entscheidung. Worauf verlasse ich mich? Was ist der Grund, der Halt meines Lebens? Ist es das, was ich bin, was ich vorzeigen kann, anderen oder auch Gott? Oder vertraue ich grundlegend auf die Gnade Gottes, die mir in Jesus gegeben wird? Es braucht da eine klare Entscheidung, dass wir uns abwenden von dem alten, prägenden Leben und uns hinwenden zu Jesus. Anders geht es nicht. Das ist Bekehrung. Sich abwenden, das hinter sich lassen. Denn nur so kann ich mich etwas Neuem zuwenden, das mein Leben prägt, führt. Also Jesus so glauben, dass wir nicht mehr so weiterleben wie bisher. Das ist Neubeginn. Und so beginnt oder begann auch bei Paulus ein neues Leben. Jesus Christus als meinen Herrn zu kennen, ist etwas unüberbietbar Großes, das ich, wenn ich mich auf irgendetwas anders verlassen würde, nur verlieren könnte, schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippi. Und deshalb ist Paulus auf Jesus und damit auf den Gewinn, auf Jesus Gewinn fokussiert. Auf Gewinn orientiert, das ist das Zweite. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist meinen Augen nichts als Dreck und Müll. Um seinetwillen, schreibt er das so. Um Jesu Willen ist das andere Müll. Unnütz, nicht wertvoll. Paulus hat erkannt, meine Selbstgerechtigkeit und Selbstgefälligkeit, mein Stolz, der muss auf die Müllkippe, nämlich unter das Kreuz von Jesus. Es muss entsorgt werden, damit es mein Leben nicht zumüllt und die Lebendigkeit entflieht. Entsorgt, um Christus zu gewinnen. Beides geht nicht. Im Alten Testament gibt es ja mal dieses Wort von dem Hinken auf beiden Seiten, was es ja orthopädisch wirklich gibt. Wir können nicht ein altes Leben in dieser Welt führen mit allem, was da prägend ist, und wir können und gleichzeitig Jesus nachfolgen. Das funktioniert nicht. Alles weg, damit ich Christus gewinne. Sich Jesus anvertrauen, Falls ihr ein glückliches, sinnvolles und reiches Leben haben wollt, dann gebt eure Herzen Gott, solange ihr noch jung seid. Kann man auch, wenn man älter ist, aber wenn man jung ist, hat man länger was davon, logischerweise. Und der Paulus schreibt das ja 30 Jahre nach seiner Bekehrung. Und dann empfindet man etwas noch von dem Brennen für Jesus. Das hat sein Leben so verändert, so geprägt, dass selbst 30 Jahre noch sozusagen die Fackel brennt. Er will Jesus gewinnen. Und er ist überzeugt, dass andere genauso Jesus brauchen. Er ist überwältigt davon, dass Jesus sein Herr ist. 30 Jahre, da war nichts von Abkühlung und Normalisierung des Glaubenslebens zu entdecken. Der brannte für Jesus. Wenn ich so zurückschaue, auch auf die vielen Jahre, in der ich in der Jugendarbeit war, habe ich viele junge Leute erlebt, die so alt sind oder sind wie ich und jünger, die ihr Leben mal als Jugendliche Jesus anvertraut haben, gebrannt haben für Jesus, daran interessiert waren, dass andere von Jesus erfahren, sie eingeladen haben, sich manchen Diskussionen ausgesetzt haben. So wie es mal im Neuen Testament beschrieben wird, in der Offenbarung, sie brannten so wie in der ersten Liebe, ne? Wo man nur noch so den Blick für die Geliebte oder den Geliebten hat. Und dann kam sozusagen der Alltag. Und ich kenne manche, von denen ich sagen muss, da ist Glauben irgendwie so kalt geworden, dass es nur noch zur Tradition gehört. Man geht schon manchmal noch zur Gemeinde. Aber das Leben ist davon nicht mehr geprägt. Paulus aber ist gewinnorientiert. Er will Jesus gewinnen. Er brennt für Jesus, ist überwältigt über die Größe Gottes, die in Jesus sichtbar erlebbar ist. Er schreibt ja im Kapitel 2 des Philipperbriefs, beschreibt das Leben von Jesus, der bei Gott war, bei der Schöpfung mit dabei gewesen ist, eins mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Und dann den größten Abstieg antritt. Wir sind ja immer drauf programmiert, Aufstieg. Es muss irgendwie hochgehen. Und die Linie Gottes ist gerade umgekehrt. Jesus steigt ab. Freiwillig ergibt sich in unserer Menschenwelt. Er zeigt uns, wie der lebendige Gott ist. Wie er sich um uns sorgt. Wie er uns zurückruft. Wie er uns heil machen will an Leib und Seele. Und Jesus lässt sich auf die Liebe Gottes festnageln, als nämlich es hart auf hart kommt. Weicht er nicht aus, sondern sagt, die Menschen haben es nötig. Und deshalb gehe ich um ihrer Schuld und Sünde willen ans Kreuz. Aber das war ja nicht der Endpunkt, sondern der Doppelpunkt. Ostern folgte, Auferstehung, Jesus lebt. Er ist derjenige, der uns neues Leben schenken kann. Das gibt's nirgendwo anders. Der die Macht hat, Sünde so zu vergeben, dass niemand wieder irgendwie das ins Spiel bringt, was durch ihn vergeben wird. Er hat den Tod überwunden. Unser Leben bekommt plötzlich eine Perspektive, die nicht 2,5 Meter unter der Grasnarbe endet, sondern wo sich Jesus wünscht, dass wir bei ihm sind, in Zeit und Ewigkeit. In Gottes neuer Welt. Und den schwachen Menschen, die hinfällig in jeder Hinsicht sind, den vertraut er nun die Botschaft an, so wie dem Paulus. Dem vertraut er eine Botschaft an und sagt, ihr seid jetzt meine Botschafter. Der Paulus schreibt das mal später im 2. Korintherbrief, wo es um Umkehr geht. Wir rufen euch auf als Botschafter an Christi Stadt. Das ist jeder, der Jesus nachfolgt, ist Botschafter an Christi Stadt. Dass es viele gibt, die diesen Auftrag verweigern, das ist nochmal ein anderes Thema, heute nicht unseres. Aber Christen sollen Botschafter an Christi Stadt sein. Und wer sein Leben Jesus anvertraut hat, ihm nachgeht, der gehört, der darf das sich vielleicht immer mal wieder selber sagen. Der gehört zu den geliebten Kindern Gottes, zu den Nachfolgern Jesu und zu den Botschaftern Gottes. Reicher kann man nicht beschenkt werden. Darauf können und sollen wir stolz sein. Denn im Philipperbrief schreibt er, Vers 3 vom Kapitel 3, wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes, des Heiligen Geistes, und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Paulus ist stolz auf Jesus Christus, dass er zu ihm gehören kann, ihm nachfolgen kann, von ihm so viel Vertrauen geschenkt bekommt, dass er Botschafter an seiner Stadt sein darf. Und er formuliert das im Plural, also in der Mehrzahl. Wir sind stolz, zu Jesus Christus zu gehören. Er empfiehlt also den Leuten damals in Philippi und uns heute, die wir das lesen, diesen Stolz zu teilen. Wenn wir auf etwas stolz sein wollen, dann auf Jesus Christus, auf das, was er uns geschenkt hat, dass er uns die Augen geöffnet hat, dass wir zu ihm gehören dürfen, ihm nachgehen dürfen. Er hat alles getan, was uns trägt und hält im Leben und im Sterben. Er ist der Garant für die Auferstehung und für ein neues Leben, das er uns schenken will. Und deshalb wird der Paulus an einer Stelle ganz knüppelhart, nämlich am Anfang dieses Kapitels, ganz kompromisslos, wenn es um Leute geht, die sich in die Gemeinde in Philippi eingeschmuggelt haben, sich breit gemacht haben, Unruhe und Verwirrung stiften. Im Vers 2 heißt es nämlich, nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden, bitte merkt die Formulierung, nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden, nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern, nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Hunde, Unheilstifter nennt er sie. Später wird er sie in diesem Brief, im Philipperbrief, als die Feinde des Kreuzes bezeichnen. Paulus wird leidenschaftlich, wenn es um Jesus Christus geht. Also da kann man wahrscheinlich den Paulus richtig in Fahrt bringen. Da nutzt er sehr deutlich Worte, riskiert Streit und Auseinandersetzung. Das ist nicht Krümelkackerei, die es manchmal auch in unseren, in Dorf Chemnitz, aber in anderen Gemeinschaften gibt, wo man sich über Kleinlichkeiten und Kleinigkeiten streitet. Und hier geht es ums Eingemachte, hier geht es ums Grundsätzliche. Hier haben sich nämlich Truppenteile in die Gemeinde in Philippi eingenistet und die Unruhe stiften. Die reden aber nicht im Sinne Gottes reden. Sie sagen nämlich, und das war das Problem einiger Gemeinden im ersten Jahrhundert, Christus, gut und schön, da sind wir voll beim Paulus, da, das war schon alles in Ordnung, was er euch gesagt hat. Aber Christus allein genügt nicht. Ihr müsst euch, wie das Volk Gottes, beschneiden lassen, also zumindest die Männer, und ihr müsst das Gesetz des Mose mit allen Vorschriften befolgen. Nur so geht's. Christus plus Beschneidung plus Gesetz. Darum geht's. Christus plus, das ist immer der Spruch derer, die uns einreden wollen, Jesus allein reicht nicht aus. Und sie, wer so redet, der kommt uns Menschen häufig sehr entgegen. Denn wir Menschen sind so gepolt, dass wir gerne was tun wollen. Und wenn es dann heißt, Christus ja, aber du musst noch diese Regeln befolgen, tu das oder lass das lieber, dann kommt es uns sehr entgegen. Dann hat man was in der Hand, dann kann man was tun. Und dann muss doch Gott über uns eigentlich zufrieden sein. Wenn ich sozusagen die Liste vorlegen kann, das habe ich alles getan. Christus plus. Durch die Kirchengeschichte, wenn man mal so guckt, hat es immer diese Strömungen gegeben. In der ersten Gemeinde war es eben Gesetz und Beschneidung, sozusagen werdet erst Juden und dann könnt ihr richtig Jesus-Nachfolger sein. In der ersten Gemeinde gab es die Verehrung besonderer Personen, das gab es durch die Kirchengeschichte immer mal wieder. Der Prediger, der hat's drauf. Der redet so, dass man, also einmalig. Und die anderen, oh, das kann man doch voll in den Skat drücken. Und dann werden Menschen verehrt. Der Paulus schreibt es mal an die Gemeinde in Korinth. Einer von euch sagt, ich bin ein Anhänger von Paulus, ein anderer, ich bin von Apollos, wieder ein anderer, ich von Petrus und noch ein anderer, ich von Christus. Ist Christus denn gespalten? Diese Tendenzen gab es also schon in der ersten Gemeinde. Und Paulus wurde ja immer vorgeworfen, ja, wenn du Briefe schreibst, bist du genial. Wenn du predigst, naja, deine Rhetorik könnte schon etwas besser sein. Der Apollos. Wahrscheinlich war er noch ein bisschen jünger, aber ein Rhetoriker von Format. Wenn man den zuhört, da geht's Wort runter wie Butter. Paulus, und du kommst dann und stammelst irgendwas daher. Das gab es, wie gesagt, durch die Jahrhunderte, dass Menschen verehrt wurden und sich Menschen vor, sozusagen vor Christus gestellt haben oder gestellt wurden. Oder besondere Auffassung über das Ende der Welt. Auch die ganz Frommen, die hat es ja auch manchmal hingerissen, etwas zu tun, was man eigentlich nicht tun soll, nämlich sich genau auszumachen, wie wird es mit dem Ende der Welt sein. Jesus hat sich ja da sehr bedeckt gehalten. Das Ende kommt wie der Dieb in der Nacht. Keiner weiß Zeit und Stunde, das weiß alleine der Vater. Und manche haben sich dann trotzdem hinreißen lassen. Genau zu detaillieren, so wird es sein. Oder die Gaben des Heiligen Geistes, die wichtig sind für die Gemeinde. Alle sind wichtig. Wir haben jetzt gerade, ich weiß nicht, wer von euch die fortlaufende Bibellese liest, da war ja zurzeit oder in den letzten Wochen der erste Korintherbrief dran. Im ersten Korintherbrief und an anderen Stellen im Neuen Testament werden ja die Gaben des Geistes beschrieben, die wichtig sind als zur Auferbauung des eigenen Glaubenslebens, zur Ermutigung, wenn du mal richtig da liegst und alles ins Schwimmen gerät, und als Dienstgaben für die Gemeinde, nicht als Profilierungsgaben, um zu zeigen, ich habe das. Ihr habt es nie, also fehlt euch der Geist Gottes. So nicht, sondern als Dienstgaben und als Ermutigungsgaben für Gläubige. Es ist nämlich interessant, dass gerade die, die immer so auf die Gaben des Geistes pochen, manche Gaben völlig außen vor lassen. Dass zu den Gaben des Heiligen Geistes zum Beispiel auch Dienen gehört. Da habe ich noch nie davon gehört, dass Leute sagen, also dienen, wenn du diese Gabe nicht hast. Das wird dann mal manchmal so weggedrückt. Also Leute, Christus allein, das zählt, nicht Christus plus. Seid vorsichtig, wachsam, wenn, und manchmal kommt das sehr subtil daher, wenn euch gesagt wird, Christus okay, Jesus okay, aber das und das muss noch dazukommen. Dann ist es wichtig, nicht die Klappe zu halten, sondern wieder Paulus das Wort zu erheben und eine klare, biblisch begründete Antwort zu präsentieren und dagegen zu stellen. Wenn wir stolz sind, und der Paulus wischt das nicht einfach zur Seite, wenn ihr stolz sein wollt, dann seid stolz auf Jesus Christus, dass er für euch alles gegeben hat und dass ihr zu ihm finden konntet und ihm gehört. Stolz auf Jesus. Und wer Jesus gehört, so wie, das, wie Paulus das ja von sich selber sagen konnte, Der ist nicht nur stolz auf Jesus Christus, sondern der wird sich auch freuen können. Der Philipperbrief ist ja sozusagen ein Freudenbrief. Das Thema Freude kommt im Philipperbrief ja immer wieder vor, deshalb das Letzte auf Freude programmiert. Kann man Freude einfach so anordnen? Wie ist das? Eigentlich brauchst du doch immer so einen Auslöser der Freude, wenn man was bekommt, wenn einem etwas gelungen ist, wenn man was Schönes erlebt, dann ist Freude. Aber geht das so einfach, so als Paulus sagt, freut euch, freu dich doch mal? Da müsste man eigentlich mit Martin Luther sagen, aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Aber er sagt etwas ganz anderes. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn Jesus verbunden seid. Das ist der Grund der Freude. Und einer Freude, die unser Leben prägen soll. Freude hängt bei Paulus immer mit Jesus zusammen. Freut euch, dass ihr zu Jesus gehört, in dem Herrn. Also in dem Herrn Jesus. Freut euch, dass ihr einen lebendigen Herrn habt, der euch eure Schuld vergibt, euch neues Leben schenkt, der euch in egal welche Situation ihr geratet oder auch kommt, bei euch ist, der euch großzügig versorgt und euch auch in schwierigen Zeiten, in Zeiten, die uns herausfordern, vielleicht auch niederdrücken, nicht alleine lässt. Und dieser Freude, die von der Paulus spricht, die hängt eben nicht an unserem Leben oder irgendwie an Emotionen, sondern an einer Beziehung, nämlich einer Lebensbeziehung mit Jesus in dem Herrn. Und Paulus ist es nicht peinlich, immer wieder sozusagen dasselbe zu schreiben. Vielleicht hat er über die Freude in Philippi auch gepredigt, aber er schreibt es auch und er schreibt es mehrfach. Und er schreibt, und das freut mich sehr, das kann man sich nämlich immer wieder auf den Paulus beziehen, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber soll es gewiss machen. Wiederholung. Eigentlich müsste man ja sagen, ist es nicht gut, wenn Paulus, wenn du eine wichtige Sache einmal sagst, vielleicht auch zweimal, dann muss es gut sein, dann müssen es doch die Leute geschnallt haben. Aber wir sind ja häufig so gepolt, dass wir immer was Neues haben wollen. Da wird immer medial immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben, weil wir eben so immer was Neues sehen oder hören wollen. Und der Paulus sagt, ist mir kein Problem, euch das zu schreiben, auch öfters zu schreiben, was ich euch schon ein paar Mal gesagt habe. Vor kurzem hat mich ein Mitarbeiter angerufen, da ging es um Verkündigungen und so weiter, und dann sagt er mir in diesem Gespräch, also den und den Verkündiger, den laden wir nicht mehr ein, den haben wir so oft gehört, da kommt ja auch nichts Neues. Da habe ich gedacht, Gott sei Dank, dass er beim Wort Gottes bleibt und es immer wieder verkündigt. Paulus ist es nicht unangenehm, dass er immer sich wiederholt. So wird nämlich auch gelernt. Wer sich mal ganz dunkel an die schrecklichen Jahre der Schulzeit erinnert, der wird sich ja daran erinnern, dass das Wiederholen, das gehört zum Lernen dazu. Und da muss manches immer wiederholt werden. Das ist lästig, das nervt unendlich. Aber das behältst du. Und das wird ein Schatz in dir. Und es geht nicht weg. Und es hat mich immer wieder beeindruckt, wenn ich mit alten Leuten, auch dementen Leuten, die um sich herum alles vergessen, die nicht mehr wissen, wer du bist, wie du heißt, dass die sich an Dinge erinnern, die sie in frühester Jugend mal auswendig gelernt haben. Nämlich das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis, Gebote, Bibeltexte. Die bleiben. Wenn das alles andere verschwimmt und weg ist, war immer wieder die Erfahrung, dass das bleibt. Das haben sie mal gelernt. Und so oft wiederholt, dass es ihnen ein ganz wertvoller innerer Schatz geblieben und geworden ist. Und das Thema von Paulus, dass er immer wieder wachruft, dass er immer wieder sozusagen wiederholt, den Menschen zuspricht, seine Freude in dem Herrn und Retter Jesus Christus. Darum kann er aus dem Gefängnis heraus, dieser Brief an die Philipper ist nämlich aus dem Gefängnis herausgeschrieben. Und das waren nicht die Nobelherbergen, wie man heute Gefängnisse hat, sondern das waren Rattenlöcher. Aber er konnte über die Freude Gottes schreiben, weil er wusste, auch in dem Knast bin ich doch nicht alleine, Jesus ist doch da. Deshalb konnten sein Mitarbeiter Silas und er, nachdem sie 40 weniger einen Stockhieb bekommen haben, im Gefängnis Gott loben und preisen. Es brauchte ein bisschen Zeit. Sie singen die Loblieder erst zu Mitternacht, aber sie singen sie. Es macht ihm keine Schwierigkeiten, dass andere ihm ja, die Ehre absprechen oder ihn kritisieren. Er will sogar sein Leben opfern. Hauptsache das Evangelium, die Freudenbotschaft Gottes kommt zu den Menschen. Immer dasselbe aus einem Grund, dass es euch eine umso größere Sicherheit im Glauben gibt. Das ist sozusagen der Sinn des Ganzen. Je mehr wir uns mit Gottes Wort beschäftigen und Jesus nachgehen, wie schreibt der Paulus, ihn gewinnen für unser ganzes Leben, umso größer wird das Erkennen von dem, was Jesus für uns getan hat. Und das Staunen darüber, dass er sich nicht von uns abwendet, sondern sich uns zuwendet. Umso enger wird die Verbindung mit dem Sohn Gottes, umso ausgeprägter die Freude, die als Grundstimmung des Lebens bleibt, umso zuversichtlicher der Glaube, den nichts mehr aus den Angeln heben kann. Und so leben wir gewinnorientiert und das wünsche ich euch. Amen. Ich lade euch ein, mit mir zusammen zu beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns dein Wort gibst. Herr, danke, Herr Jesus, für alles, was du für uns getan hast. Herr, dass wir zu dir kommen dürfen, dass du, wenn wir dir unsere Schuld und Sünde bekennen, vergeben willst. Dass wir, wenn wir unser Leben dir anvertrauen, ja, mit dir durch alles hindurchgehen können, dass du da bist in unserem Alltag. Herr, danke, dass du dich nicht von uns abwendest, sondern dich uns zuwendest. Herr, lass doch diese Freude, von der Paulus spricht, in uns wach werden, dass wir zu dir gehören dürfen, zu dir finden dürfen, unser Leben mit dir teilen dürfen. Amen.